Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört. Ich bin Dora Borchold und heute habe ich eine Extra-Folge für euch. Seit dem 1. April 2021, also seit heute genau einem Monat, ist nämlich Professor Dr. Metin Tolan neuer Präsident der Uni Göttingen. Am 16. April haben Johanna und ich uns mal mit ihm unterhalten, um herauszufinden, wo unsere Uni so in der Zukunft sieht und um auch ein bisschen mehr über seine Person zu erfahren. Ich hoffe, ihr seid so gespannt, wie ich das vor 2 Wochen war. Und was bei unserem Gespräch rausgekommen ist, das hört ihr jetzt.
Genau, also die erste Frage an Sie. Sie sind seit dem 1. April der Präsident unserer Universität und haben in Ihrer Antrittsrede auch schon ein bisschen über Ihre Pläne und Ideen gesprochen. Und unsere Frage wäre, wenn Sie sich jetzt so die Universität in 5 Jahren vorstellen, was wären so Ihre wichtigsten Wünsche? Was wollen Sie bis dahin sehen in der Uni?
Ja, also ein ganz großer Wunsch von mir wäre es, dass die Universität eine gewisse Geschlossenheit erreicht. Also sowohl Sie als Studierende als auch die Forscherinnen und Forscher, dass diese Geschlossenheit sich darin bemerkbar macht, dass wir eben eine Universität sind. Eine Universität, in der wir Sie nicht nur ausbilden, sondern bis an Forschungsfragen heranführen. Also bis an Fragen, die noch keiner vor Ihnen bearbeitet hat. Und zwar damit meine ich jetzt nicht die Promotion, sondern damit meine ich schon bereits im Studium. Das ist halt das, was eine Universität wirklich ausmacht und von anderen Institutionen unterscheidet. Und das ist etwas, was die Forscherinnen und Forscher mit den Studierenden verbindet. Das ist das verbindende Element der Universität. Und meine Hoffnung ist, dass sich das jeder eigentlich immer wieder klar macht. Also sowohl die Leute, die die Forschung betreiben, dass diese Personen erkennen, dass sie diejenigen sind, die später die Forschung betreiben und sich dann entsprechend auch Mühe geben in der Lehre. Aber dass sie, da sie sich für eine Universität entschieden haben und nicht für irgendeine andere Bildungsinstitution, sie hätten ja auch irgendetwas anderes machen können, dass ihnen auch eigentlich im Prinzip vom ersten Semester an bewusst ist, sie sind dann eine Universität und mein Ziel ist, irgendwann einmal zu einem Punkt zu kommen, an dem ich wirklich forschen kann, an dem ich wirklich sozusagen so gefordert werde, dass ich vielleicht gar nicht mehr so richtig weiß, wie es erstmal weitergeht und eben wie sich ein Forscher dann auch fühlt. Wohlwissend, dass 90% von Ihnen später nicht in der Forschung landen wollen, aber unser Anspruch muss es einfach sein, Ihnen einmal dieses Forscherleben auch vor Augen zu führen.
Gerade für eine gute Forschung oder eine exzellente Forschung gibt es in Deutschland ja auch gewisse Fördertöpfe, die man erreichen kann als Universität im Rahmen dieser Exzellenzstrategien. Da hatten Sie ja auch immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass die Universität wieder exzellent wird und sozusagen wieder an diese Fördertöpfe rankommt. Wie kann eine Universität denn da erfolgreich sein in diesem Bewerbungsverfahren?
Also das ist die Antwort darauf muss man so ein bisschen strukturieren. Das Erste ist, das ist, glaube ich, auch ein psychologischer Effekt. Also die Universität Göttingen, wenn Sie sich da mal die Rankings angucken, diejenigen, die es gibt, so DFG-Förderranking etc., ist ja bereits unter den Top 10. Ja, es ist so dieser eine Wettbewerb, in dem man halt nicht erfolgreich war, sozusagen, der dann ganz dick in der Zeitung steht. Aber da ist die Universität im Prinzip schon angekommen. Man kann dort erfolgreich sein, indem man eben wirklich diese Geschlossenheit erzielt, indem allen Beteiligten klar ist, dass dieses Ziel auch allen Beteiligten am Ende zunutze ist. Das ist, glaube ich, nicht immer der Fall, dass man das geschafft hat. Und das wird meine Aufgabe sein, das immer wieder zumindest zu versuchen, zu erklären, dieses Ziel zu erreichen. Das ist wie häufig im Leben, wenn man geschlossen auftritt, dann kann man tatsächlich Ziele erreichen. Und immer, wenn es untereinander Streit gibt, dann wird es schwer, Ziele zu erreichen. Dann geraten die Ziele auch aus dem Fokus. Und deswegen halte ich das wirklich, wirklich nicht nur für einen Spruch, sondern für eine wirklich wichtige Sache. Und von daher ist das mit die oberste Aufgabe eines Präsidiums, diese Geschlossenheit zu erreichen, obwohl wir sicher auch Entscheidungen treffen werden, die nicht allen gefallen werden. Das kann ich auch schon voraussagen.
Welche Entscheidungen könnten das sein? Haben Sie da jetzt schon einen?
Ja, das sind Entscheidungen, wenn man umstrukturieren muss, wenn man gucken muss, dass eigentlich gibt es nicht zu wenig Geld, sondern nur zu viele Ideen, ja. Insofern ist eine Unterfinanzierung ein permanenter Prozess. Ich erwarte an einer Universität, dass es beliebig viele Ideen gibt und ja, dass wenn Sie so einen Stapel Ideen haben, dann kann man die halt bis zu einem bestimmten Punkt finanzieren und ab einem Punkt eben nicht mehr. Und trotzdem sind auch die Ideen, die man nicht mehr finanzieren kann, das sind ja berechtigte Interessen, die vorgebracht werden. Das wird ja nicht einfach so gesagt. Und das ist ein schwieriger Prozess. Das ist wirklich ein schwieriger Prozess. Und dabei ist nur wichtig eben, dass es objektiv und fair zugeht. Also dass jeder seine Chance bekommt, sich sozusagen und seine Ideen zu präsentieren und dass ein Präsidium dann auch sehr offen und sehr transparent die Entscheidungen, die es trifft und wenn es harte natürlich sind, dann umso mehr die Kriterien offenlegt, nach dessen diese Entscheidung einfach getroffen worden sind. Also das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist natürlich auch der Plan, den wir durchführen werden. Wir werden deswegen viel, viel häufiger, als es bisher der Fall hat, Gäste in unseren Präsidiumssitzungen haben. Um diese direkte Kommunikation mit den, ich würde es mal in Anführungszeichen sagen, Betroffenen durchzuführen.
Wir erleben in unseren Recherchen zu Beiträgen und zu Artikeln auch immer wieder Frustration von Studenten, die irgendwie unter Sparmaßnahmen der Universität leiden, die extreme Probleme haben, in Sprachkurse zu kommen, weil es einfach zu kleines Angebot gibt, die also in überfüllten Seminaren sitzen und teilweise Studiengänge besuchen, die eingestellt werden oder wurden jetzt. Also zu diesen Sparmaßnahmen nochmal die Frage, ja. Können Sie da den Studierenden irgendwie Sicherheit oder ein bisschen Hoffnung geben? Wie kann die Qualität der Lehre gesichert werden?
Also ich glaube schon, dass ich ganz viel kann, aber ich kann kein Geld drucken. Das kann ich nicht. Und ich würde es auch nicht tun, weil es ja auch unter anderem nicht erlaubt ist. Spaß beiseite. Das ist eine ganz ernsthafte Frage. Also auch hier ist es so, dass wir uns angucken müssen, welches Angebot müssen wir haben, müssen wir vorhalten. Und was können wir nicht machen? Also was ist beispielsweise natürlich wünschenswert, aber vielleicht nicht möglich. Also ein Beispiel, was Sie genannt haben, sind Sprachkurse. Als Universität müssen wir Sprachkurse für unsere Studierenden anbieten. Das ist gar keine Frage. Also wir möchten, dass sie auch ins Ausland gehen. Wir möchten auch, dass Studierende aus dem Ausland zu uns kommen. Das ist keine Frage. Das ist eine unserer Grundaufgaben. Das ist übrigens nicht eine Aufgabe, wo man sich irgendwie von den Fakultäten das Geld zusammensammeln muss, damit man das dann tut. Das ist eine Grundaufgabe. So. Aber wir müssen uns jetzt über den Umfang unterhalten. Ja, wir müssen uns überlegen, welches Sprachangebot müssen wir wirklich anbieten. Und das kann nur gelingen, wenn wir eine Bestandsaufnahme machen. Das ist zum Beispiel einer der Sachen, die ich hier bereits im Präsidium geäußert habe. Wir müssen für diesen speziellen Punkt eine Bestandsaufnahme machen. Und dann müssen wir alle an einen Tisch holen und uns versuchen zu einigen, bis hierhin ist es sinnvoll. Und das andere wäre schön. Und das können wir uns aber im Moment möglicherweise nicht leisten. Also ich finde, das muss man tun. Im Augenblick wird mir so ein bisschen punktuell diskutiert. Das heißt, mir wird eine Sache rausgegriffen, da haben wir jetzt nichts und ich weiß jetzt gar nicht, haben wir es vielleicht an anderer Stelle. Ja, und ich würde gerne diese Bestandsaufnahme machen, mir ein bisschen Zeit dafür nehmen, auch nicht zu viel, weil ich ja weiß, dass es an verschiedenen Stellen pressiert und dann gemeinsam zu Entscheidungen kommen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Und es wird natürlich eine Entscheidung werden, da werden nicht alle zufrieden sein, aber sie werden zumindest sehen, wie man zu der Entscheidung gekommen ist.
Noch eine Frage zum Thema Corona. Jetzt wieder so ein bisschen weg von den Geldgeschichten. Sie hatten auch schon in einem Interview mit dem GT darüber gesprochen, dass es vielleicht auch Vorteile der digitalen Lehre gibt. Was sind da so Ihre Visionen?
Naja, ich denke mal, die Lehre, die bisher in kleineren Gruppen abgelaufen ist. Also wir reden jetzt nicht über Praktika, das können Sie natürlich nicht online machen. Aber die kleineren Gruppen, also Lehre in Seminarform, wird immer Lehre in Seminarform bleiben. Das können Sie nicht online machen. Sagen wir so, Sie können es online machen, aber da geht, glaube ich, viel verloren. Selbst Seminare in der Physik, in meiner ich hätte jetzt fast gesagt, nüchtern in Naturwissenschaft, wo man denken würde, auch ist ja eh alles egal in der Physik. Nein, ist es nicht. Auch da ist es sehr wichtig, dass die Studierenden den direkten Kontakt haben, das Präsentieren überhaupt erstmal lernen, also das sich präsentieren lernen, was auch wichtig ist. Und das können sie nicht sozusagen jetzt in zwei Dimensionen machen. Also selbst in der Physik. Also das heißt, die Lehrform Seminar, die wird definitiv so nach der Corona-Krise wieder sein, wie sie vorher war. Die Lehrform große Vorlesung, 400 Leute im Hörsaal, da bin ich mir nicht sicher, ob wir da zu dem Punkt vor Corona wieder herkommen oder ob das nicht ein heilsames Gewitter war, sich mal zu überlegen, ist das wirklich die beste Lehrform oder kann man hier nicht den Stoff vorher zur Verfügung stellen, ihn wirklich einfach schön aufnehmen, ihn zur Verfügung stellen und dann die Zeit der Vorlesung einfach nutzen, um vertiefte Übungen zu machen, um Diskussionen zu führen, um sozusagen den Stoff selber zu vertiefen. Das hätte eben den Vorteil, dass Sie sich den Grundstoff wirklich zu einer beliebigen Zeit beibringen können. Das würde übrigens auch dem Charakter einer Universität entsprechen. Also ich muss Ihnen gestehen, dass ich natürlich immer irgendwie morgens zu den Vorlesungen mich hingeschleppt habe, ob ich da immer top aufmerksam war, das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber ich habe dann tatsächlich aus Büchern mir im Wesentlichen diesen Stoff dann auch beigebracht zu einer beliebigen Zeit. Insofern, es kommt am Charakter einer Universität sogar viel näher, es so zu machen. Nicht die Stunden einzusparen, auch nicht die Stunden im Hörsaal einzusparen, aber da etwas anderes zu machen, als einer Vorlesung zu lauschen, die da vorne jemand hört. Da bin ich von überzeugt, dass das kommen wird. Und da werden wir auch alles dran setzen, dass wir so die Lehre wirklich einen Riesenschritt nach vorne bringen werden.
Also weg vom reinen Bombardiertwerden mit Stoff hin zu einer Diskussionskultur.
Sozusagen. Aber auch zu einer selbstbestimmten sozusagen Form. Ja, also wie gesagt, die Vorlesung mit 500 Leuten im Hörsaal morgens von 8 bis 10, ja, also wenn man da mal guckt, da lichten sich dann ja auch die Reihen im Verlauf der Zeit, ja, wenn man da mal ehrlich ist. Und das hat ja auch seine Gründe. Also da war das ein heilsames oder ist es ein heilsames Gewitter, was wir gerade erleben, weil jetzt ist man gezwungen, etwas anderes anzubieten. Und ich bin wirklich begeistert von der Kreativität, die ich da sehe.
Genau, wir aus unserer Redaktion sind hauptsächlich Leute aus den Geisteswissenschaften und nicht aus der, wie Sie eben gesagt haben, nüchternen Naturwissenschaft. Wir sind deswegen sehr interessiert an der Frage, warum Physik? Wie sind Sie auf dieses Fach gekommen?
Ja, das habe ich in meiner Antrittsrede erklärt. Ne? Ich weiß nicht, haben Sie meine Antrittsrede gehört?
Ja, tatsächlich. Genau,
das ist eine schöne Geschichte. Das ist nicht nur eine schöne Geschichte, es ist zudem auch noch die Wahrheit. Ja, also es war tatsächlich so. Also als ich geboren wurde und dann jung war, ich war tatsächlich auch mal jung, die Mondlandung war in aller Munde. Die sind da immer wieder zurückgekommen und das hat tatsächlich das Interesse an dem Himmel, an den Planeten, an dem, was um uns herum passiert, geweckt. Und für mich war immer die Kernfrage als kleines Kind, das weiß ich deswegen noch so genau, weil ich da wirklich, also das wollte ich wirklich wissen. Ich hatte natürlich als Kind bereits gelesen und auch überall gehört, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Ja, das lernen Sie ja auch, ne? Aber wenn Sie aus dem Fenster gucken, dann sehen Sie ja den Tag über, das können Sie ja beobachten. Das habe ich als Kind schon getan, wie die Sonne über den Himmel läuft. Mit anderen Worten, alles, was Sie sehen, entspricht ja nicht dem, was Ihnen beigebracht wird. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das denn überhaupt sein? Ja, also, und dann habe ich natürlich, wie man das tut, meine Mutter gefragt und habe gefragt, also, wieso sagen das denn alle? Und meine Mutter wusste sich auch nicht zu helfen und hat mir dann gesagt, ja, das stünde in der Zeitung. Also damals gab es ja noch kein Internet und ich komme aus einem kleinen Dorf, so viel Fachliteratur gab es da auch nicht. Das fand ich jetzt auch keine so überzeugende Erklärung. Ich musste tatsächlich bis zur 7. Klasse in der Schule warten, bis es da ein Physiklehrer in der Lage war, mir das zu erklären. Das Rätsel Lösung ist nämlich, wenn es nur Erde und Sonne gäbe, können Sie das gar nicht entscheiden, wer sich um wen dreht. Sie müssen dann auf den dritten Planeten gucken, den Mars. Und wenn Sie den am Himmel sich angucken, dann bewegt er sich in so einer Schlaufe und daraus können Sie das dann ziehen. Hat ja auch lang genug gedauert, bis die Menschen das rausgefunden haben. Aber ich sage Ihnen, das hat mich wirklich interessiert. Und dann, da war ich eigentlich von Anfang an auf diesem Weg. Und davon bin ich halt mein Leben lang nicht mehr losgekommen. Ja. Aber es ist schon so, wenn es die Mondlandung nicht gegeben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht heute hier. Dann wäre ich nicht Physiker geworden, dann wäre ich wahrscheinlich nicht nach Dortmund gegangen, dann wäre ich nicht in Dortmund in die Unileitung gekommen und dann wäre ich auch nicht hier. Da sehen Sie manchmal, dass das Leben auch durch Zufälle bestimmt wird.
Ja, um nochmal da weiter anzuschließen an Ihr Interesse an der Physik. Wir interessieren uns sehr dafür, was Sie natürlich auch geforscht haben und sind da auf unserer Recherche auf ziemlich viele große Worte gestoßen. Deswegen unsere Frage, können Sie uns vielleicht kurz für Laien verständlich erklären, was eigentlich Ihr Forschungsgebiet ist?
Ja, also ich nutze für meine Forschung erstmal sogenannte Synchrotronstrahlung. Das ist hochintensive Röntgenstrahlung. Also Röntgenstrahlung, die milliardenmal intensiver ist, als Sie es von medizinischen Anwendungen kennen. Also wirklich hochintensive Röntgenstrahlung. Damit wird bestrahlt die Bausteine des Lebens, Proteine. Das sind Moleküle, aus denen Sie zum Beispiel bestehen, aus denen ich bestehe, aus denen alles Leben besteht. Und wir bestrahlen die Moleküle mit der Röntgenstrahlung, um sie sichtbar zu machen, quasi wie in einem Mikroskop. Und meine Arbeitsgruppe untersucht beispielsweise, wie stabil diese Moleküle eigentlich sind. Stabil gegenüber Temperatur und Druck. Sie wissen zum Beispiel, gegenüber Temperatur sind die Moleküle nicht besonders stabil. Wenn Sie morgens ein Ei kochen, dann sehen Sie, bei einer bestimmten Temperatur werden diese Moleküle verklumpen und sind offenbar nicht stabil. Aber auch gegenüber Druck zum Beispiel. Unter welchen Druckbedingungen sind diese Moleküle stabil? Denn es gibt zum Beispiel Fische in 10.000 Meter Tiefe, 10.000 Meter Wassertiefe, und da herrscht ein gigantischer Druck. Und wie hat die Natur das eigentlich hingekriegt? Indem sie da spezielle Moleküle zwischen die Proteine setzt, die den Druck wiederum ableiten. Sowas untersuchen wir. Das ist also die Frage, wie stabil ist das Leben gegenüber äußeren Einflüssen? Mich hat eigentlich immer die Frage, also ich glaube schon, dass das auch jeden interessiert. Das Leben selber ist natürlich eine faszinierende Sache. Ja, hier steckt auch so ein bisschen dahinter, man vermutet im Sonnensystem, dass es unterhalb gewisser Monde des Jupiter und des Saturn flüssiges Wasser gibt. Und in dem flüssigen Wasser, da haben Sie einen Eispanzer von mehreren Kilometern drüber. Das heißt, in dem flüssigen Wasser haben Sie sehr starke, sehr großen Druck. Sie haben aber auch Kohlenstoff und Sie haben auch Energie durch sogenannte Gezeitenreibung. Naja, Wasser, Energie, Kohlenstoff, das sind die drei Grundbausteine fürs Leben. Und da ist natürlich schon die Frage, könnten sich solche Moleküle, aus denen das Leben auf der Erde entsteht oder entstanden ist, auch dort gebildet haben? Und Sie sehen, auch da spielt indirekt der Weltraum wieder eine Rolle.
Sie hatten eben schon erwähnt, Sie sind nach Dortmund gegangen. Davor hatten Sie aber bereits mehrere Forschungsaufenthalte in den USA. Und Sie sind bekennender Mensa-Gänger. Da interessiert uns natürlich sehr, in welchen Mensen ist das Essen besser hier bei uns oder auf der anderen Seite des Atlantik?
Ja, so meinen Sie das. Also in Göttingen konnte ich leider die Mensa noch nicht ausprobieren. Aber wenn es möglich ist, werde ich der Erste sein, der das tut. Ja. In Kiel, da wo ich ja studiert habe, war das Mensa-Essen, ich würde sagen, suboptimal. Ja. In Dortmund war es klasse. Die 20 Jahre, die ich in Dortmund war, war es wirklich klasse. Jenseits des Atlantiks sind wir wieder bei der Kategorie suboptimal. Ja. Also ich war da an den verschiedenen Plätzen. Ich war da in Argonne, in Chicago, an einem Forschungslaboratorium. Ich war in Brookhaven an einem Forschungslaboratorium. Ich war in Stony Brook an der Universität. Übrigens, in Stony Brook an der Universität war die Mensa relativ einfach gelöst. Da war die Mensa ein Burger King, ne? Also typisch amerikanisch. Also jetzt nicht so optimal, muss ich Ihnen gestehen. Also insofern, da waren wir wieder bei der Kategorie suboptimal.
Sie interessieren sich nicht nur sehr für den Weltraum, sondern haben auch Sachbücher über Fußball, über James Bond, Star Trek und die Titanic geschrieben. Sie halten auch viele populärwissenschaftliche Vorträge über eben diese Themen. Wann haben Sie Ihre Begeisterung für Wissenschaftskommunikation entdeckt?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, das ist der Zufall gewesen, dass ich bei dem James Bond Film Skyfall, GoldenEye im Kino saß vor jetzt nunmehr 26 Jahren. und die Szene beobachtet habe, bei der James Bond einem Flugzeug hinterher springt und es dann im freien Fall einholt. Das ist so die Anfangsszene dort. Und natürlich haben da alle im Kino gelacht, weil das völlig so utopisch aussieht. Ich weiß, dass ich auch gelacht habe, aber im nächsten Moment mich gefragt habe, kann das nicht wenigstens theoretisch funktionieren? Da muss man sich überlegen, mit Luftwiderstand, Stromlinienförmigkeit etc. Im Kopf habe ich das nicht hingekriegt. Ich habe mich dann aber danach, nach dem Film hingesetzt und das ausgerechnet und gesehen, boah, das ist also relativ kompliziert. Aber ich habe es dann am Ende hingekriegt. Damals noch mit so einem alten Computer, also heute aus heutiger Sicht alten Computer, damals natürlich total super der Computer gewesen, und habe es hingekriegt. Und habe mir dann überlegt, das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel für den freien Fall mit Luftwiderstand. Und solltest du irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, Physik zu unterrichten, dann kannst du das doch als Beispiel nehmen. Und so war es dann 6 Jahre später. Da habe ich das dann in der Vorlesung eingesetzt, das ist gut angekommen. Dann habe ich weitere Beispiele versucht, aus James-Bond-Filmen zu nehmen, weil ich ja auch ein James-Bond-Fan bin. Und so ist das dann gekommen. Und dann gab's mal am Tag der offenen Tür die Anfrage, ob ich einen Vortrag halten kann. Dann habe ich die ganzen komplizierten Berechnungen rausgenommen und die Sachen versucht, in Worten zu erklären. Und dann habe ich da einen Vortrag beim Tag der offenen Tür gehalten. Und dann saßen da Leute im Publikum, die haben gesagt, oh, das finden wir ja spannend, Herr Todan, dann können Sie nicht bei uns. Und so ist das entstanden. Also es ist also sozusagen nicht gezielt entstanden, sondern das war so ein Prozess, der dahin geführt hat. Und das sind aber alles auch Sachen, die ich aus sehr egoistischen Motiven heraus mache, weil mir das halt selber sehr viel Spaß macht. Ja. Also ja, wenn es dann anderen auch Spaß macht, finde ich das natürlich schön, aber es macht in erster Linie erst bei mir Spaß. Und dann finde ich es natürlich auch schön, wenn es anderen Spaß macht. Also ich werde nur über Themen solche Vorträge halten, die mir selber Spaß machen. Zum Beispiel am 24. April, also Samstag in einer Woche, noch in der Dortmunder Physik am Samstag-Reihe. Da geht es um die Physik von zwei Komikern. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Stan Laurel und Oliver Hardy. Früher nannte man die Dick und Doof, kennen Sie nicht, ne?
Unter dem Namen schon.
Ach so. Und ja, in meiner Generation, bei mir liefen die früher damals jeden Tag im Fernsehen, hätte ich fast gesagt. Und ich bin ein großer Fan von den beiden. Und da spielt Physik auch eine Rolle. Und so richtig mit Experimenten, das haben wir im Hörsaal aufgezeichnet in Dortmund. Und die Reihe heißt Samstags zwischen Brötchen und Borussia, moderne Physik für alle. Darüber halte ich zum Beispiel einen Vortrag mit Physik, weil ich ein Fan von Stan Laurel und Oliver Hardy bin. Ich werde zum Beispiel niemals einen Vortrag anbieten, die Physik bei Harry Potter, weil damit bin ich nie so wirklich zurechtgekommen.
Kontroverse Meinung. Okay. Wir sind ja als Medium ein Radio, also akustisch. Deswegen würden wir Sie fragen, ob Sie für uns einen Musikwunsch, eine Musikempfehlung haben, die wir nach Ihrem Interview spielen dürfen.
Skyfall von Adele.
Sehr, sehr passend zu James Bond.
Genau. Ja, also viele James Bond-Filme haben natürlich wahnsinnig tolle Titel aus meiner Sicht. Also beispielsweise Goldfinger ist natürlich. Von Shirley Bassey ist natürlich wirklich ein Ohrwurm. Oder For Your Eyes Only von Sheena Easton ist natürlich wahnsinnig toll. Aber Skyfall von Adele ist also da nochmal das letzte bisschen. Übrigens ist es kein Zufall, dass Skyfall der kommerziell erfolgreichste James-Bond-Film aller Zeiten ist. Selbst wenn Sie die Einspielergebnisse der früheren Filme mit den Inflationsraten skalieren. Weil man erkannt hat, wenn man wirklich einen tollen Song hat, dann promotet das den Film natürlich auch.
Und was ist Ihr Lieblings-James-Bond-Film?
Goldfinger, klar. Ach so. Aus meiner Generation, in meiner Generation ist Goldfinger wirklich, wirklich der Top-Film.
Ja, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Bitte, bitte. Es war mir ein Vergnügen.